der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir
Grimms Brüder.
Volker, wir kommen jetzt auch so langsam in das Alter, wo morgens nach dem Aufwachen der erste Blick auf den großen Onkel geht, ob da nicht schon ein Zettel dran hängt. Also wir werden nicht jünger. Und so langsam kommen wir halt in das Alter, dass wir Kunden werden könnten bei unserem heutigen Gast. Und wir begrüßen ganz recht herzlich den Peter Gastrock von der Gastrock GmbH in Weilhausen. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Peter, stell dich einfach mal kurz vor.
Ja, ist relativ einfach gemacht. Mein Name ist Peter Gastrock. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn. Bin Vertriebsleiter und stellvertretender Geschäftsführer unserer Firma Gastrock Stöcke GmbH mit Sitz in Bad Soden-Allendorf, aber Hauptproduktionsstätte in Weilhausen. Genau, und wir, wie du es schon so ein bisschen angeteasert hast, wir produzieren Gehstöcke und Wanderstöcke, Stöcke für die Jagd, zum größten Teil aus Holz und Metall.
Und wie lang bist du schon im Unternehmen?
Genau, ich bin jetzt seit 2014 im Unternehmen. Ich habe mein Abitur gemacht, ganz normal. Ich bin dann studieren gegangen. Am Anfang habe ich mich versucht an Holztechnik, einem Ingenieurstudiengang in Rosenheim. Das war mir aber alles so ein bisschen zu sehr ins Technische, zu sehr in die Richtung Sägewerk, was ja unserer Produktion eigentlich überhaupt nicht nahe kommt. Und dann habe ich dann gesagt und im Gespräch mit meinen Eltern rausgefunden, dass das vielleicht nicht die richtige Herangehensweise ist. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, guck mal, ob hier heimatnah noch irgendwas ist. Und dann habe ich dann in Bad Soden-Allendorf tatsächlich in der kleinen Fachhochschule Diploma meinen Abschluss gemacht in Betriebswirtschaft mit Schwerpunktfach Finanzdienstleistungen, genau.
Du hast eben gerade gesagt, du hast Holz studiert in Rosenheim. Hast du Frau Stockel kennengelernt von den Rosenheim-Cops?
Nee, tatsächlich habe ich die da nie gesehen.
Vielleicht war das ja auch ein Grund, dass er da weg ist.
Weil das
da ist
kann natürlich sein.
Unter der Woche, jeden Nachmittag um 16 Uhr rum, stirbt da jemand. Also das ist ein böses Pflaster.
Ja, beziehungsweise sind sie dann laut mit einem Polizeiwagen durch Rosenheim gefahren. Nee, natürlich nicht. Also
auch Corbinian hast du nicht gesehen.
Nee, also die haben sich irgendwo aufgehalten, wo ich nicht war.
Ja, und die Firma Gastrockstöcke, wie lange gibt's die schon?
Genau, ich würde vorschlagen, wir machen mal so einen kleinen Zeitsprung zurück ins Jahr 1836, so ein bisschen zum geschichtlichen Abriss. Da war es nämlich, dass ein gewisser Wilhelm Ludwig Wagner nach Lindewerra, den Ort, einen Stockmacherort an der Grenze vom Eichsfeld, nach Hessen hin gekommen ist. Böse Zungen munkeln, er hätte ja heilige Hostien in seiner Heimat Eddigehausen an den Esel verfüttert und ist deswegen tatsächlich von da des Ortes verwiesen worden.
Verbannt worden.
Ja, genau, kann man so sagen. Ja, wie gesagt, der hat dann seine 7 Sachen packen müssen und hat sich in Lindewerra angesiedelt. Einfach aus dem Grund, weil er für sein Handwerk, was er im Gepäck hatte, das Stockmacherhandwerk, dort die perfekten Grundvoraussetzungen gefunden hat. Dort im Höhberg, also da, wo jetzt die Teufelskanzel ist, da wachsen vornehmlich Eichenbäume. Und diese Eichenbäume wurden damals in der Zeit gefällt. Also wir müssen uns vorstellen, das war so die Neuzeit, also 1800 rum, Beginn der Industrialisierung. Da hat dann die Wirtschaft langsam Fahrt aufgenommen. Und deswegen wurden dann von den ortsansässigen Bauern wurden dann die Eichenbäume gefällt und die Rinde wurde dann genutzt, um Leder zu gerben zum Beispiel. Ja, und der Wilhelm Ludwig Wagner, der hat dann natürlich rausgefunden, hey, die abgesägten Eichenstöcke, Bäume, die schießen ja wieder aus. Also da kommt Stockausschlag unten raus. Da kann ich ja natürlich mein Handwerk, was ich hier mitgebracht habe, hier super ausüben. Ja, und dann hat er dann halt diese Eichenschösslinge, wie wir sie nennen, da geerntet und hat dann seine Stöcke draus gemacht und hat die dann so unter den Leuten, die sie gebraucht haben, verteilt. Und das haben die Dorfbewohner aus Lindewerra dann natürlich mit beiden Augen beobachtet und haben sich das dann selber angeeignet, sodass ganz viele Familien sich das Stockmacherhandwerk angeeignet hatten von dem Herrn Wagner. Ja, und unter anderem war da mein Urgroßvater auch einer von denen, die sich das haben beibringen lassen. Und der hat das dann im Nebenerwerb tatsächlich so auch gemacht, damit ein paar Mark in der Familienkasse kleben bleiben konnten. Weil also in Lindewerra war damals nicht viel los, außer Landwirtschaft und Schweinehirtentum.
Und die Werra.
Gut, ein bisschen angeln konnte man da mit Sicherheit auch.
Aber größere Fischereibetriebe sind da nicht überliefert.
Ich kenne zumindest keinen genau. Ja, und wie gesagt, das hat sich dann so von Generation zu Generation weitergegeben. Manche Betriebe sind gewachsen, haben dann mehrere Gesellen dazu gehabt. Und dann war es tatsächlich auch eine Zeit lang ein Ausbildungsberuf, das Stockmacherhandwerk. Und wir haben auch heute noch einen der letzten Stockmachermeister bei uns beschäftigt im Unternehmen tatsächlich, der das noch gelernt hat. Na, aber nochmal zurück in die Vergangenheit. Also meine Urgroßeltern oder meine Vorfahren haben das dann von Generation zu Generation weitergegeben, das Wissen, bis es dann bei meinem Großvater angekommen ist. Und mein Großvater hat das Ganze dann so ein bisschen weitergedacht und ein bisschen größer gedacht. Ja, und dann ist halt was Doofes passiert. Dann war der Zweite Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wir alle, was mit Deutschland gewesen ist. Und unsere Hauptkunden saßen halt natürlich dann in den Gebieten, wo mein Großvater damals nicht hingekommen ist. Ja, und dadurch, dass mein Urgroßvater sich dann auch noch mit den Obrigkeiten angelegt hat, tatsächlich 2 Jahre ins Zuchthaus damals eingefahren ist, wurde dann gesagt, nachdem das alles soweit war, nachdem er auch wieder freigelassen wurde, wir bleiben nicht in Lindewerra, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie wieder dahin kommen, wo unsere Kunden sind, und zwar nach Westdeutschland. Und zudem hat mein Opa hier aus Heiligenstadt herausgefunden von seinen Freunden, dass er auf so einer Abschiebesäuberungsliste stand. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit, die Sachen packen und dann nichts wie rüber nach Hessen. Und das haben sie dann auch gemacht. Das war im September 1961, da war die Grenze noch nicht befestigt, der eiserne Vorhang stand noch nicht. Dann sind sie mit 4 Mann, also meine Großeltern, meine Urgroßeltern, väterlicherseits, sind dann mit ihrem kleinen Trecker, den sie damals schon hatten, ins Feld gefahren unter dem Vorwand, wir machen Kartoffeln. Ja, und dann sind sie in Werra gesprungen mit dem bisschen Hab und Gut, was sie hatten. Meine Oma war zu der Zeit mit meiner Tante schwanger. Und sind dann mit dem paar Habseligkeiten, die sie hatten, durch die Werra verschwunden und haben hier dann in Hessen bei null angefangen.
Ja, man muss ja vielleicht den jungen Menschen heutzutage mal sagen, wenn du jetzt sagst, deine Großeltern sind da einfach ins Wasser gesprungen, darüber geschwommen, man hätte doch einfach über die Brücke gehen können. Nein, die Brücke war nicht mehr da. Die war im Zweiten Weltkrieg, war das im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden?
Genau, die ist im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden in so einer Nacht- und Nebelaktion von deutschen Pionieren, um den Vorstoß der, ich glaube, der Russen damals aufzuhalten oder zu verlangsamen. Ja, und die Grenze war ja, also trotzdem sie nicht befestigt war, sind ja trotzdem die Grenzsoldaten da patrouilliert. Und dieser Verkehr zwischen Ost und West war zwar noch erlaubt, also weil mein Großvater hatte zu der Zeit auch noch Landwirtschaft. Da gab es eine kleine Fähre auf der Werra, die dann hin und her gependelt ist. Und dann hatte er natürlich im Westen auch noch Ländereien, und die er bestellt hat, und hatte aber dann da im Hintergrund schon mit den Grenzsoldaten oder mit der Grenzpolizei geredet und hat dann seine Flucht schon angemeldet. Und die lagen dann oben in dem Hang, im Gegenhang auf Westseite, und haben die ganze Flucht dann auch beobachtet. Mhm. Und hätten dann natürlich vielleicht sogar im Ernstfall auch eingegriffen. Weiß man nicht, ist es Gott sei Dank nie zu gekommen, muss man so sagen.
Aber den Ostsoldaten hat er vorher nicht Bescheid gesagt.
Das wäre jetzt nicht so ganz vorteilhaft gewesen. Nee, genau. Ja, und dann fing das Ganze von vorne an. Dann ist in dem kleinen Ort Oberrieden an der hessisch-thüringischen Grenze das Ganze wieder aufgebaut worden, und Stöcke wurden damals zu der Zeit extrem nachgefragt. Also wir reden jetzt nicht von diesen orthopädischen Stöcken, die Oma und Opa benutzen, die höhenverstellbar klick-klick sind, sondern von den klassischen Wanderstöcken, wo man sich diesen Stocknagel überall dran nageln konnte. Okay, ich weiß, ja. Da seid ihr wahrscheinlich eher die Generation, die sich daran erinnern kann.
Hey.
Ja, wenn man dann zum Beispiel in Rhön gefahren ist oder in Harz gefahren ist, da gab es diese kleinen Metallplättchen, die man sich an den Gehstock dran nageln konnte. Und das war die Zeit, in der das damals im Prinzip gewesen ist. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass mein Opa in den 1970er Jahren annähernd 1 Million Wanderstöcke in die Wanderregionen Deutschlands und Europas verkauft hat.
Nochmal in Worten, 1 Million.
War keine ganze Million, aber annähernd. Also wir reden hier so an die 800.000, 900.000 Stück pro Jahr.
Okay, und das, diese Plaketten, die da dran genagelt wurden, das ist quasi das, was heute der Kühlschrankmagnet ist, den
richtig.
Man sich überall mitnimmt.
Richtig. Genau.
Also ich kenne das auch noch. Also wir,
ich auch. Ich habe unten einen noch.
Und ich glaube auch Bad Sohn-Allendorf, da kam immer mal dann ins Eichsfeld, auch zu DDR-Zeiten, immer so Wandergruppen und das, die waren dann ganz stolz, mit so einem Tiroler Hütchen starteten die dann, genau, und hatten ihren, ja, ihren Gehstock oder Wanderstock dicke voll mit diesen.
Ja, es gab zwei Sachen. Also Paketten. Entweder am Stock, den Stocknagel, oder oben am Hütchen. Solche Plaketten.
Genau,
also,
die gab es auch, richtig.
Ernst Siebert, der hat seinen Hut knacke dicke voll von den Dingern.
Kriegt er manchmal den Kopf nicht mehr hoch. Ja. So schwer ist das Ding.
Ja, wir haben teilweise sogar so Erbstücke eingeschickt bekommen, die ringsum vollgenagelt waren mit diesen Plaketten. Also da gab es Menschen, die haben das wirklich wie so, keine Ahnung, heutzutage würde man sagen, man sammelt Pokémon-Karten oder sowas. Ja. Die haben damals diese Metallplaketten von Wanderregionen Europas gesammelt.
Es gibt die verrücktesten Sammlerleidenschaften, ja.
Genau, ja, und wie gesagt, das hat sich dann alles weiterentwickelt und auch dieser Markt hat nicht geschlafen. Und mein Vater ist dann so langsam aber sicher groß geworden und hat dann Teile übernommen, nachdem er dann mit seiner Schreinerlehre und mit seiner Bundeswehrzeit fertig war. Und zwar war das dann diese Produktionslinie der orthopädischen Gehstöcke aus Holz. Also das kann man sich jetzt schon eher so in die Richtung vorstellen, wie das Oma und Opa benutzen, also mit dem geschwungenen Griff obendrauf, einem Holzstock unten drunter und dann lackiert. Und das war dann so eine Produktionslinie, die mein Vater übernommen hat von einer Firma aus Eschwege. Ja, und das ging hin und her und dann hatte mein Opa seine eigene Firma mit den Wanderstöcken und mein Vater hatte seine eigene Firma mit den orthopädischen Gehstöcken und dann, ja, irgendwann kam dann eine Firma aus England zu uns und hat dann gefragt, Leute, wir haben hier Nachwuchsprobleme, wie sieht's denn aus, würdet ihr das übernehmen wollen, traut ihr euch das zu? Und das war damals die größte Stockfabrik der Welt, in Südengland war die ansässig und die kamen dann auf uns zu und haben gefragt, wie gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Ja.
Also ich muss jetzt nochmal rekapitulieren. Ich habe jetzt den Überblick verloren. Also dein Vater ist die sechste Generation Stockmacher.
Richtig.
Du?
Nee, Quatsch. Das war jetzt, also mein Vater ist die fünfte, ich bin die sechste und mein Sohn ist eventuell die siebte.
Ah, jetzt haben wir Klarheit. Jetzt haben wir Klarheit.
Genau. Nee, wie gesagt, und mein Opa und mein Vater haben dann schon zusammengearbeitet und gerade als das dann mit dieser englischen Firma losging, da war dann klar, wir kriegen Platzprobleme. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo hinkommen, wo wir mehr Platz haben. Und dann haben wir das kleine Örtchen Walhausen gefunden, nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Das war dann so in 1991, also genau in dem Jahr, wo ich geboren bin, haben mein Vater und mein Opa das alte LPG-Heizkraftwerk in Walhausen gekauft und haben das entsprechend ihrer Anforderungen natürlich in einen Stockmacherbetrieb umgewandelt, damit wir auch den Platz hatten, damit diese englische Firma bei uns einziehen konnte.
Also ging es wieder auf die andere Seite der Werra.
Dann ging es wieder auf die andere Seite der Werra, ganz genau. Na, wie gesagt, der Platz war da und die Nähe zu unserem Wohnort Oberrieden war da. Das sind ja keine 10 Kilometer. Und der Standort Oberrieden ist auch nach wie vor im Betrieb. Und in Walhausen wurde dann natürlich aufgebaut, umgebaut, perfektioniert, kann man sagen. Also das ist genau für den Ablauf, der benötigt worden war, sehr gut war. Hm. Na, und das hat mein Vater und mein Opa dann zusammen gemacht und meine Mutter ist dann auch mit ins Unternehmen eingestiegen. Die hat dann sich um die ganzen Finanzen gekümmert und dann hat sich das Ganze aufgebaut und das System hat sich eingependelt und es kam über die Jahre hinweg, kam immer mehr Unternehmen dazu, die Nachwuchsschwierigkeiten haben und eine Firma gesucht haben, die in dieser Richtung, in der wir unterwegs waren, mit diesen Holzteilen, die man in der Hand nimmt, also Stöcke oder auch Schirme, Schirmstöcke, Schirmgriffe. Das waren dann so Unternehmen, die dann ein spezielles Augenmerk auf uns gelegt haben. Und dann kamen aus Italien mehrere Unternehmen dazu, die Massivholz in Griffe gebogen haben. Also man muss sich das vorstellen, so ein Brett, was man sich im Baumarkt kaufen kann, aus massiver Buche zum Beispiel, da sind wir in der Lage, das mit Spezialmaschinen einfach so rund zu biegen, dass da draus ein kleiner Schirmgriff wird. Also das ist eine ganz, ganz krasse Technik, die dahinter steckt. Und das kam dann auch noch dazu und dann ist es sogar so weit gekommen, dass wir mit diesen Maschinen dann uns einen sehr speziellen Markt eröffnen konnten und das war dieser hochwertige Markt für extrem teure, hochwertige Schirme, Regenschirme. Und diese Regenschirme, die werden jetzt teilweise sogar in den englischen Königshäusern verkauft.
Lass uns mit dem Podcast Schluss machen, wir wissen jetzt schon alles. Nein, wir haben natürlich Fragen.
Warte. Wir haben Fragen, ja. Aber das ist ja wieder Eichsfeld, ne? Also wie hieß die Dame, die erste Gynäkologin aus Heiligenstadt, die bei der Geburtshilfe schon bei...
Genau, die war ja auch in England im Königshaus.
Genau, bei Queen Victoria. Und das schon...
Das zweite Exporterzeugnis aus dem Eichsfeld, was nach dem Königshaus nach die England gezogen. Die
könnten einpacken ohne uns.
Ja, eigentlich schon, ne?
Charlotte Heidenreich zu Siebold.
Oh,
ja, ich habe die Pause von dir genutzt, in mich zu gehen.
Ich habe es gesehen. Rekapitulieren.
Kurz war die Ladekontrollleuchte an und dann ging es weiter.
Ja, ich bin ja immer davon ausgegangen, Stöcke. Mein Opa hatte einen Stock, einen Gehstock, wie man das immer so gesagt hat. Holzding, unten eine Spitze dran, Metallspitze, oben rund gebogen, bisschen noch angefräst. Und dann ging er spazieren. Er brauchte diesen Stock nicht, um sich aufzustützen. Nein, es war ein Statussymbol damals. Ne? Dann zog er dann immer so kurz vorne hoch und wieder runter, setzte ihn mal kurz auf, tippte und dann kam er zu uns nach Hause. Da musste der Stock schön hingestellt werden. Der durfte nicht einfach irgendwo hingelegt werden. Das war ein Statussymbol. Aber ich dachte, solche Stöcke macht ihr nur. Bin ganz erstaunt.
Nein, also das ist natürlich ein Teil der Stöcke, die wir machen. Also diese klassischen Wanderstöcke, wie du sie gerade beschrieben hast. Das ist im Prinzip auch das, wo die Firma herkommt. Mhm. Was uns der Herr Ludwig Wilhelm Wagner damals oder meinem Urgroßvater damals beigebracht hat, diese Art Stock ist das. Wir haben jetzt natürlich auch noch ganz viele andere Stöcke, die als Medizinprodukt im Sanitätsfachgeschäft stehen, wo dann wirklich Leute, die Probleme haben zu laufen oder die irgendwie eine Knieproblematik haben, eine Hüftproblematik haben oder. Das sind dann die Leute, die am Ende unsere Kunden sind. Und das ist das, was wir auch hauptsächlich produzieren.
Und ehrlich gesagt, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Immer wenn ich so in so einem Sanitätshaus vorbeilaufe, gucke ich immer in den Korb, wo die Stöcke drinstehen, ob ich euer Logo sehe. Und das gelingt mir relativ häufig, dass ich euch da wiederfinde.
Na, ich denke auch viele Hörer, die diesen Podcast jetzt hören, die werden dann mit anderen Augen in so Sanitätsgeschäfte reingucken und werden sagen, ach guck, siehst du da, Gastrock, da habe ich in dem Podcast hier von den Grimms Brüdern schon mal von gehört.
Genau, ja.
Also ich habe auch einen. Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht auf eurer Internetseite, ganz klar. Und sind erstaunt gewesen, dass wir 5 verschiedene Gruppen von Produkten bei euch gesehen haben. Premium, mhm. Basic, Schirm, Outdoor und Zubehör. Mhm. Und unter den einzelnen Gruppen muss man wieder Untergruppen definieren. Und so ist allein bei Premium 7 verschiedene Unterseiten, die man dort sehen kann. Also ich bin gar nicht durchgekommen, alles durchzuklicken. Aber das.
Aber du könntest jetzt als Vertriebler so langsam anfangen.
So langsam, ja. Und ich bin höchst erstaunt. Premium 7 Seiten, Basic 7 Seiten, Schirme 3 Seiten. Unter anderem 2 in 1, das kommen wir gleich noch dazu, was das eigentlich bedeutet. Outdoor 4 und Zubehör allein 5 Seiten. Es ist höchst erstaunlich. Aber Heiko. Und
wie entstehen die Produkte? Also klar, das, was im Sortiment ist, muss sich ja mal einer einfallen lassen haben.
Genau, das ist im Prinzip über ganz viele Jahre hin historisch gewachsen. Also mein Vater hat ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, so eine Stockfabrik aus Eschwege übernommen und das hat auch einer Familie Heckmann gehört. Und diese Familie Heckmann, Manfred Heckmann, der ehemalige Chef der Firma Sauer aus Eschwege, das war auch so ein kreativer Kopf. Und auch der Sohn von dem Manfred Heckmann, die haben dann die Köpfe dann teilweise zusammengesteckt im Büro bei meinem Vater und haben dann sich über neue Modelle Gedanken gemacht, über andere Farben, über Lackierweisen, über hier machen wir jetzt noch ein Dittelchen so, hier machen wir jetzt noch ein bisschen so. Also da haben die sich dann eingesperrt im Büro, also ich kenne das noch, wo ich echt kleiner Junge war, dass die teilweise dann da stundenlang im Büro gesessen haben und haben dann verschieden lackierte oder mit verschiedenen Oberflächen die Griffe genommen, haben sie dazugelegt und dann haben sie die verschiedenfarbigen Schüsse, also die Unterteile vom Stock dazugelegt und haben drüber sinniert, was wäre denn, wenn man den jetzt noch so lackieren würde, wenn man die Farbe so verändert, wenn man den vom Durchmesser ändert, dass dann der Ring drauf passt. Also die haben stundenlang haben die da gefachsimpelt und haben sich da kreativ ausgetobt, sodass dann halt am Ende halt die tollen Modelle am Ende auch rausgekommen sind.
Und was auch eine Frage ist, es gibt ja hier tolle Namen
der Produkte.
Ich hoffe, ich bringe das hier einigermaßen irgendwo über die Lippen. Relax Linea links. Hm. Dann L Derby Schwarzeibe schlank. Und ich komme ja aus dem schönen Dorf Luther. Da ist auch ein Stock dabei, extra für uns. Winkelstock Hund. Wie kommt man auf so Namen? Oder wie ergeben sich diese Namen?
Ja, also die jetzt hat er mich auf dem kalten Fuß erwischt.
Wir fragen immer so lange, bis der andere da nichts mehr weiß.
Naja, nee, also die Namen im Endeffekt, wir gucken uns den Stock an und überlegen uns dann, was dazu passen würde. Und wie gesagt, also jetzt, du hast ja angefangen mit dem Relax Linea. Die Geschichte dazu ist, der Relax-Griff, so heißt diese Griffform, die da oben drauf ist. Das ist ein anatomischer Griff, der für eine bestimmte Handseite, deswegen auch links,
okay,
quasi gedacht ist, der dann die Handauflagefläche vergrößert, sodass der ein bisschen bequemer in der Hand liegt. Das ist eigentlich im Prinzip der Hintergrund bei diesen anatomischen Griffen. Und da haben wir drei Stück von. Den Komfort, das ist für kleine Hände, weil Menschen haben ja auch ungleich große Hände. Dann haben wir den Relax, das ist so ein Übergangsteil, das ist dann zwischen dem Kleinen und dem Großen. Der ist auch sehr flexibel einsetzbar, also tatsächlich. Und dann haben wir den großen Fischer. Das ist der für die Riesenpranken, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist tatsächlich der Griff für die großen Hände. Ne? Und
also gehe ich davon aus, dass es Relax Linea links auch Relax Linea rechts gibt.
Ist richtig.
Er ist pfiffig.
Merkst du, was? Ist ein Pfiffiger. Das ist
genau. Ein ganz Pfiffiger. Ja, also das macht in mir ganz neue Bilder im Kopf auf. Ich kenne Rechts- und Linksträger, ne?
Ja, aber aus jetzt ganz anderen Kontext. Jetzt wissen wir, wo es herkommt.
Also,
wie man den Stock halt trägt.
Ne? Genau, es gibt jetzt auch Links- und Rechtsträger bei G-Stücken. Also jetzt genau. Der Schwarzeibe, das ist so ein bisschen an der Maserung vom Eibenbaum nachempfunden und Schwarzeibe einfach dadurch, dass wir den dunkel gebeizt haben, dunkel eingefärbt haben,
okay,
ist halt dann der Name dazu entstanden. Richtig. Und der Winkelstockhund, das muss man sich halt vorstellen, da ist ein Kunststoffgriff oben drauf, der sieht aus wie ein Hundekopf, der ist nicht geschwungen, der ist nicht irgendwie rund oder sowas, sondern der ist im rechten Winkel relativ klar abgegrenzt zum Stock. Und deswegen ist es ein Winkelstock, und weil das Förmchen oben drauf aussieht wie ein Windhund oder so ein
sportlicher,
schmaler, schlanker Hund, ist es dann der Winkelstockhund geworden, genau.
Okay.
Aber früher, ich kenne das noch Bares für Wahres, muss ich mal sagen. Da werden Stöcke auch angeboten, mit Eibenholzeinlage, Teakeinlage, also Tropenhölzer oder sogar mit Elfenbeinverzierung. Hm. Darf ja heute alles nicht mehr sein, oder?
Zum Teil schon, also zum Beispiel Teakholz oder sowas. Es gibt ja dieses FSC-Zertifikat auf Hölzer. Und das haben wir dann teilweise auch für so exotische Hölzer. Das kriegen wir aus dem Holzhandel dann, das Holz entsprechend. Da hat man keine Probleme mit. Also wo man dann eher Probleme mit bekommt, ist sowas wie Elfenbein. Das steht ja auf der roten Liste, auf der Sazitis-Liste steht das auf der roten Liste. Und von dem her rate ich davon, nur Abstand zu halten, dass einzukaufen oder zu verkaufen. Es sei denn, es ist halt eine Antiquität oder sowas. Dann geht das natürlich, aber für neue Produkte ist das undenkbar.
Aber ihr habt also nicht in Oberrieden noch irgendwo einen Elefanten stehen?
Nee.
Den also, man mal melken könnte oder so.
Das wäre vom Kostenfaktor her, glaube ich, so ein bisschen nicht unkalkulierbar.
Also wir haben hier mal was vorbereitet. Wir haben uns die Frage gestellt, wir haben ja so einen Stock hier am Start.
Ja.
Und Volker...
Weide.
Ganz doofes Holz, um Stöcke zu machen.
Ganz, okay.
Ja,
aber probierst du einfach mal, ob du den... Ja,
also ich habe mich gefragt, wie kriegt man diese Stöcke oben, diese Biegung so rein? Ne? Wenn ich jetzt diesen Stock hier nehme und der hat vielleicht einen Durchmesser
von
Zentimeter, probier's mal.
Oh, das klappt so das, nicht. Nee.
Wir machen es nochmal.
Hat wieder nicht geklappt.
Liegt es jetzt nur am Holz?
Oder an mir?
An beiden wahrscheinlich. Zum einen ist Weide nicht die ideale Holzart für Gehstöcke. Zum anderen ist der Volker jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Experte im Stöckebiegen. Nee, also wie gesagt, die Weide, die ist einfach vom Holz her zu weich für unsere Produkte. Die gibt das Gewicht, was wir gewährleisten, damit der Nutzer das schadfrei benutzen kann, gibt das nicht her. Deswegen also hauptsächlich für unsere Produkte, die wir in dem Bereich Naturstöcke benutzen, ist die Esskastanie so das Maß der Dinge. Die wächst schnell. Ja, die wächst so innerhalb von 3-4 Jahren, hat die den Durchmesser erreicht, dass man die in als Stock benutzen kann. Die ist gut zu biegen und die ist stabil. Und der Biegeprozess, um das jetzt einfach mal nochmal so ein bisschen aufzugreifen, so trocken kann man die sowieso nicht biegen. Wir haben es gehört, das knackt und dann ist das Ding kaputt. Erstens ist wichtig, wann man das Ding erntet. Mhm. Das funktioniert nur im Herbst und im Winter, wenn die Feuchtigkeit aus den Bäumen rauszieht, weil wir ansonsten durch den Trocknungsprozess, der dann bei uns durchlaufen wird, wir nennen das Kepsch. Ja, das heißt, der wird so schimmelig und dann lässt er sich dann am Ende nicht mehr biegen und hat das gleiche Problem wie dein Weidenstöckchen. Mhm. Das bricht dann einfach durch. Ne? Also wir müssen dann schon gucken, dass wir das im Winter ernten, damit er dann am Ende über die nächsten 1-2 Jahre sauber durchtrocknen kann. Und dann gehen wir her, wir waschen die dann einmal, dass die Schäden des Lagerns, sage ich jetzt einfach mal, wie zum Beispiel Staub, Regenflecken, ne, eventuell so ein paar Stockflecken von der Feuchtigkeit oder sowas, die werden dann runtergewaschen. Dann kommen die in Dampfkessel rein, die Stöcke, werden gedämpft. Dann werden die auf Spezialmaschinen, die mein Opa damals mit seinem Cousin tatsächlich selber gebaut hat, werden die dann eingespannt, werden auf die Form entsprechend gebogen, werden dann im Großen und Ganzen gerade gerichtet, dass man halt nicht so einen Flitzebogen da durch die Gegend wandert mit, sondern dass es halt wirklich schön gerade ist. Dann werden die zum Trocknen in die Trockenkammer gefahren, werden dann, je nachdem wie feucht sie sind, so ein paar Tage in der Trockenkammer gelassen, werden dann nachgerichtet und dann hat man ja meistens an den Ästchen so kleine, ja, wie so kleine Ästchen dran, so Augen, die auswachsen, ja. Richtig, die Augenringe und sowas, die werden dann beigeschliffen.
Und die Rundung bleibt dann?
Die Rundung bleibt dann. Also das trocknet ein und dann bleibt die Rundung so, wie sie war. Mhm. Kann passieren, also man kennt das vielleicht von alten Stöcken, die zu Hause irgendwo in der Ecke noch rumstehen bei Oma und Opa, dass dann die Griffe langsam aufgehen. Das liegt einfach daran, dass die Feuchtigkeit ziehen.
Okay.
Und dass dann das Holz natürlich dazu neigt, in die ursprüngliche Form sich zurückzubiegen.
Also wenn das trocken gelagert wird in der Wohnung,
ganz
da
genau.
Gibt es da kein Problem.
Ganz genau, wenn die trocken gelagert werden, kein Problem.
Wie ist das eigentlich?
Holz? Also ich muss zwischenfragen. Also wenn das aufgeht, dann hat man eine feuchte Bude, oder?
Das sollte man mal sich Gedanken machen, ja.
Könnte ja auch so ein Indikator sein, ja. Was mir eben durch den Kopf gegangen ist, wenn ihr dann Hölzer bekommt, gibt es da auch ein Risiko bezüglich Schädlinge, die ihr, also wenn, ich sag mal, wenn da so ein Stock, so ein Knüppel ankommt und da ist so ein Termitenschwarm, dann ist das ganze Lager leer.
Ja, oder wenn ein Holzwurm drin ist. Hatten wir tatsächlich schon öfter. Das liegt einfach daran, dass sich das Kaufverhalten unserer Kunden so ein bisschen geändert hat. Früher haben wir extrem viele Stöcke von denen, die ich gerade erzählt habe, von diesen einfach gebogenen Kastanienstöcken, haben wir als ganz einfaches Hilfsmittel nach England verkauft. Das war so der billigste Stock, der von der Krankenkasse verschrieben wurde, wenn Leute in England irgendwas mit dem Fahrwerk hatten. Dann haben die von der Krankenkasse, haben die halt einen von diesen einfachen Kastanienstöcken verschrieben bekommen und sind damit losmarschiert. Das hat sich verändert, also durch die Globalisierung, Eröffnung neuer Märkte und so weiter und so fort, bedienen die sich jetzt häufiger bei chinesischen Wettbewerbern, na, wo sie dann halt Großmengen, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen von 10.000 bis 100.000 Stück oder sowas, wo dann am Ende so ein Stock halt nur noch echt ein Apfel und ein Ei kostet, dass wir als Lieferant aus Deutschland mit deutschen Löhnen etc. gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Na, deswegen hat sich das so ein bisschen verändert. Die haben weniger bei uns gekauft, haben mehr in Fernost gekauft und deswegen haben wir jetzt natürlich auch längere Lagerzeiten von diesen Naturhölzern, die wir da ja kaufen müssen, weil wir müssen uns überlegen, ich habe eben erzählt von dem Kauf der englischen Firma, das war in 91 und die gleichen Rohwarenlieferanten, die damals da waren, sind immer noch da und die sind mittlerweile uralt.
Okay.
Und die haben Probleme, Nachfolger zu finden. Ja. Ne? Also entsprechend haben wir natürlich auch Probleme, irgendwann vielleicht mal da entsprechend Rohware zu bekommen, aber ist ja Gott sei Dank nur ein kleiner Teilbereich von unserer Produktion. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Problem. Und jetzt habe ich komplett einen Faden verloren, wo wir eigentlich hergekommen sind.
Aber wir haben noch Fragen weiter.
Also, naja, also genau, Faden wiedergefunden. richtig, aufgrund dessen, dass wir dann natürlich weniger Holz in England einkaufen können, na, suchen die auch aktiv keinen Nachfolger da als Rohwarenlieferant. Entsprechend haben wir auch keinen Umlauf bei den Produkten. Die lagern länger bei uns, sie bleiben länger im Lager stehen, was erstmal gar nicht schlimm ist, weil wenn das Holz trocken ist, ist trocken. Was will mit passieren? Silence kommt mal so eine hungrige Holzraupe da bei uns rein und findet dann natürlich so ein All-You-Can-Eat-Buffet.
Ja.
Hatten wir des Öfteren schon, da muss man halt einmal, ja.
Mucksen.
Ja, wir haben es immer versucht, möglichst chemikalienfrei zu gestalten. Also wir haben uns dann provisorisch so Dampfboxen gebaut. Und die Rohware lagert bei uns auf so großen Metallpaletten. Wir haben dann die Metallpaletten, haben wir dann in diese Dampfboxen reingefahren und haben dann im Prinzip ja die Würmer gekocht.
Okay. Ach, ich dachte, die Oma muss die Würmer absammeln. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Und dann wird es am Ende gekocht und dann in der Suppe. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Die haben wir lieber in den Stöcken selber gekocht dann. Nee, aber wie gesagt, das ist tatsächlich dann ein reales Problem, was wir haben.
Ja. Also ich hab noch eine Frage dazu. Ihr wart ja in Oberrieden, das war ja Westen. Ne?
Genau.
Es gab auch Stockmacher noch in Lindewerran. Mhm. Also ich habe das in dem Stockmacher-Museum dort gehört, dass die ja natürlich größte Probleme hatten, auch an die zum Beispiel spanische Kastanie ranzukommen.
Ja? Genau.
Wenn die da ihre Stöcke herstellen, wie haben die das gemacht, weißt du das?
Ja, also die hatten dann tatsächlich Lieferanten aus Jugoslawien. Mhm. Also es gab ja nicht nur in England und nicht nur in Spanien die Rohwarenlieferanten, sondern es gab ja auch in Jugoslawien Leute, die quasi die Rohware beschaffen konnten. Und das haben sich dann halt die Stockmacher aus Lindewerra so zunutze gemacht.
Ach so, das war schon spanische Kastanie, aber über Jugoslawien eingekauft.
Nee, tatsächlich haben die in Jugoslawien selber geerntet.
Ach so.
Also das war quasi die dritte Region Europas, so, wo man das herbekommen hat.
Ja, so im Groben hast du ja gesagt, so Sanitätshäuser,
genau,
sind eure Kunden. Und ihr macht auch Direktverkauf oder...
Genau, wir, also klar, wir sind als Hersteller sind wir natürlich erstmal für uns selber verpflichtet, den Einzelhandel zu bedienen. Oder beziehungsweise wir verpflichten uns da selber, den Einzelhandel vorzüglich zu behandeln. Genau, verkaufen aber natürlich auch an den Endverbraucher. Hat für den Endverbraucher natürlich folgenden Nachteil, wenn er jetzt vom Doktor verschrieben bekommen hat, dass er einen Stock braucht, kann er bei uns das Rezept nicht einlösen.
Okay, klar.
Das heißt, also er kann dann besser zum Sanitätshaus gehen und dann sein Rezept da einlösen und kriegt dann die paar Mark, die Versicherungen da lose machen. Andernfalls, wenn das Sanitätshaus möglicherweise nicht das volle Sortiment zur Verfügung stellt, was ich glaube in Deutschland auch keins macht, weil es will sich kein Sanitätshaus 700 verschiedene Artikel ins Schaufenster stellen, dann kann die natürlich bei uns aus dem vollen Sortiment natürlich auswählen.
Da geht's nur Cash in die Tasche.
Ja, was heißt Cash in the Cash? Es muss ja durch die ganzen normalen regulatorischen Cash in the Tasche hört sich immer so böse an. Nicht, dass nächste Woche das Finanzamt hier auf der Matte steht. Nee, aber wie gesagt, das geht bei uns über die Webseite, da können sich die Kunden dann drauf wählen und
ich glaub, so Ding Dong, hallo Peter, ich brauche meinen Stock, das ist passiert sowieso nicht, das geht über die Website.
Kommt auch vor, dass da jemand steht, Ding Dong, wir haben da gelesen, euch gibt's hier, wir sind gerade auf der Durchreise, habt ihr denn was da?
Und das sind aber auch so Umsatzgrößen, die sind im homöopathischen Bereich.
Das ist im Bereich, also wenn man den vergleichbaren Wert Alkohol im Blut hätte, dürfte man noch gut Auto fahren.
Ja, was mich interessieren würde, wie viele Stöcke produziert ihr denn im Laufe eines Jahres? Kann man das so ungefähr abschätzen?
Genau, also ich sag mal so, ein guter Vergleichswert ist ja eigentlich so bis Corona, weil danach ist so ein bisschen, das ging dann alles so ein bisschen Wildwestmäßig unterwegs. Also bis Corona konnte man sagen, wir haben so im Jahr zwischen 250 und 350.000 Stöcke verkauft im Jahr.
Dann hat das ja sozusagen ein bisschen nachgelassen zu damals, zu einer Million.
Richtig, das hat aber auch andere Hintergründe. Also wie gesagt, das Kaufverhalten der Leute hat sich natürlich geändert. Also, dass damals diese Trimmlichtbewegung, wo dann rausgefahren werden musste mit dem VW Käfer und gewandert werden musste, die Zeiten sind dann auch vorbei gewesen. Und dann kamen natürlich auch Konkurrenzprodukte auf den Markt, darf man nicht vergessen. Also ich werf da mal jetzt hier markenmäßig mal Leki ein.
Also, das ist nicht ganz unbekannt.
Das ist nicht ganz unbekannt und die verkaufen natürlich auch Stöcke zum Wandern. Ne, das sind dann im Prinzip die Aluminium- oder Carbon-Varianten, die dann natürlich dem normalen Wanderstock den Rang abgelaufen haben. Einfach auch aus Coolness-Gründen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ne? Also so ein Wanderstock, der ist dann doch recht traditionell und da, wo man so als junger Mensch sagen würde, boah, das
old Ding, school.
Ja, genau, damit ist mein Opa rumgelaufen, damit laufe ich doch jetzt nicht rum. So, ne? Und wie gesagt, und das hat halt dieser ganzen Wanderstock-Geschichte den Rang extrem abgelaufen, sodass wir halt jetzt vornehmlich auch diese orthopädischen Stöcke produzieren.
Okay. Also so Walking-Stöcke, ist das gar nicht so euer Metier? Nee. Und habt ihr auch nie probiert, weil das ist nicht eure Kernkompetenz?
Richtig, also das wäre auch einfach nur vermessen zu sagen, dass wir Top-Hersteller für Carbon Nordic Walking-Stöcke sind. Ist einfach nicht so. Unsere Kernkompetenz liegt in der Produktion von Holzstöcken. Und das ist auch das, was wir uns auf die Fahne schreiben.
Und wie viele Leute produzieren da bei euch? Also sagen wir mal nicht produzieren, sondern wie viele Leute habt ihr im Unternehmen beschäftigt?
Ja, also wir arbeiten mittlerweile mit 35 Leuten bei uns im Unternehmen. Also davon sind ungefähr so, ich sage jetzt mal, 25 bis 30. So ein paar sind da im Übergang, deswegen 25 bis 30, so fünf Leute arbeiten so zwischen Büro und Produktion. Also ich sag mal so in der Kommission, im Einpacken, Versand. Ne, ansonsten, also wir haben so 25 Leute, die rein Produktion machen und der Rest ist dann Büro und Vertrieb, Verwaltung etc. Okay.
Bildet ihr auch aus aktuell oder ist das, Stockmacher, gibt es den Beruf noch? Kann man den noch erlernen oder ist das...
Genau, Stockmacher als Beruf kann man nicht mehr erlernen. Das wurde von der Ausbildungsliste gestrichen. Also wir haben vor Jahren mal eine junge Mitarbeiterin bei uns ausgebildet zur Bürokauffrau. Die arbeitet auch nach wie vor mit bei uns. Beste Grüße gehen raus, ne? aber seitdem haben wir eigentlich weder so richtig die Kapazitäten noch so das richtige Feld, um auszubilden. Ne? Okay. Also ich sag mal so, wenn im Büro die Arbeitsplätze voll sind, sind sie voll. Mhm. Dann macht es keinen Sinn, sich einen Azubi fürs Büro zu holen. Und bei uns in der Produktion, das ist so spezialisiert, da kann man nicht mal sagen, wir bilden jetzt einen Tischler aus oder wir bilden einen Holztechniker aus. Die Maschinen dafür hätten wir theoretisch da. Ne? Daran liegt es nicht. Aber einfach die Maschinen, die wir da einsetzen, die sind so speziell umgebaut oder beziehungsweise so auf den Einsatz optimiert worden, dass das für einen Holztechniker einfach nur so, ja, unsinnig wäre, da irgendwie als Ausbildung bei uns zu starten.
Und der Markt ist jetzt nicht, dass er wächst ohne Ende, sondern es ist ja auch manchmal, dass der Bedarf wird immer größer. Wir haben, weiß nicht, jedes Jahr ein Wachstum um 50% und wir brauchen halt Leute und bauen immer noch an. Das ist dann eher nicht so der...
Also man muss ja immer hoffen, dass es ein Wachstum gibt, ne? Natürlich, weil ohne Wachstum ist Stillstand und mein Vater sagt immer, Stillstand ist Rückgang. Klar, die Babyboomer kommen jetzt und die werden alle mit Sicherheit irgendwann mal einen Stock brauchen. Das ist die große Hoffnung, die ich habe.
Also du hoffst auf mich sozusagen.
Jo.
Ich bin Jahrgang 60.
Dann bist du dann voll in der Zielgruppe für die nächsten paar Jahre.
Er will nur noch Volker will bis 70 nur noch Auto fahren und dann will er laufen und dann braucht er Unterstützung, spätestens dann.
Du weißt ja, wo ich wohne.
Ja, jetzt weiß ich's.
Peter, gibt's auch berühmte Kunden? Also meine Frage geht dahin, wenn ich an so einen richtig schicken Gehstock denke, dann habe ich Otto Graf Lambsdorff vor meinem bildlichen Auge. Oder bildlich vor Augen so rum. War der beispielsweise Kunde, weißt du das? Oder
ich weiß, dass mein Vater immer von Otto Graf Lambsdorff erzählt hat und dass der wohl einen Stock von uns in Benutzung hatte. Müsste ich ihn jetzt fragen? Müsste ich einen Telefonjoker jetzt benutzen? aber also ich bin der Meinung, wir hatten den tatsächlich mal da. Auch den Stock von Helmut Schmidt. Der war tatsächlich zur Reparatur bei uns im Unternehmen. Was der Serienjunkie jetzt mit Sicherheit so als erstes vor Augen hat, wenn er hört, Berühmtheit mit Stock, ist Dr. House natürlich.
Oh ja.
Ist ja ein allseits bekannter TV-Größe mit Stock.
Mhm.
Ja, da sind
von euch.
Da ja, sind ja tatsächlich Modelle dabei, die sind von uns. Ne? Also klar, jeder Stockmacher sagt irgendwo, der Stock ist von mir. Aber wir haben tatsächlich den direkten Draht da zu den Studios gehabt und haben dann die Stöcke direkt da über unseren Vertriebsassistenten in Amerika in Vertrieben.
Okay. Und Lisbeth, also vom britischen Königshaus, die hat auch, der Griff am Schirm war von
ja,
euch.
Also die hält ja leider keinen Schirm mehr fest. Ne, aber ihre Nachfahren, die sind immer noch fleißig am Tragen unserer Schirme. Das ist dann, wir haben in England sehr viele große Kunden oder sehr viele namhafte Kunden, die dann noch hochwertige Schirme herstellen. Und das sind dann die Lieferanten vom Königshaus. Unter anderem jetzt zum Beispiel bei den ganzen offiziellen Anlässen, wenn es in England regnet. Dann spannen die einen Schirm auf, wo zu 99% ein Holzteil von uns verbaut wurde. Und auch zum Beispiel der Film The Kingsman, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dieser neue Agenten-Spielfilm. Okay. Da ist dann auch diese Szene, wo er an sein Waffenarsenal zu Hause rangeht, das öffnet und es hängen dann vier so schwarze Regenschirme übereinander mit einem Holzstock aus Kastanie. Und das ist tatsächlich ein Stock, der ist bei uns entstanden oder beziehungsweise das Holzteil ist bei uns entstanden, wurde dann von dem englischen Schirmmacher veredelt und ist dann in diesem Film als Requisite vorgekommen und auch eine Requisite, die sehr ins Auge gefallen ist, weswegen der Absatz von diesem Stock bei uns tatsächlich durch die Decke gegangen ist mit einem Mal, nachdem der Film released wurde.
Ja, cool.
Na, also das sind so Geschichten aus dem Leben, das ist halt echt, das sind da halt so coole Sachen. Da
gucke ich ja ganz anders jetzt Fernsehen, wenn ich jetzt da mal hingucke zu Lisbeth. Na gut, die gibt's nicht mehr, aber Charles, ja. Ne, was der da
was rumträgt. Was der dann ne? über aber, seine Camilla hält.
Ja, und also ich kann mich immer noch, ich glaube bei James Bond war das, wo man dann so oben den Knauf so abdrehen konnte und da kam dann so eine Fiole raus, wo man Schnäpschen trinken konnte. Sowas habt ihr auch im Angebot?
Können wir auch machen, ja.
Und wir sehen ja auch viele auf dem Klüsschen zur Männerwallfahrt, die dann so einen Stock haben, ne, der auseinandergeklappt wird und man hat so eine Sitzfläche.
Genau.
Das stellt ihr auch her.
Genau, das ist damals, geht auf die auch wieder auf den Erfindergeist meines Großvaters zurück. Der hat damals diesen Sitzstock, wie man ihn kennt, also zum Aufklappen, was du gesagt hast, mit dem Lederteil, hat das genommen, hat es verbessert, hat es einfacher gemacht, hat es leichter gemacht und das sind jetzt so die Sitzstöcke, die zum unter anderem bei euren Männerwanderungen da oder auch als Jäger Benutzung finden.
Das läuft dann unter Outdoor?
Das läuft dann zum Beispiel unter Outdoor, richtig.
Aha. Wie viel Konkurrenz gibt's auf dem Markt?
Also in Deutschland ist die Konkurrenz relativ gering. Es gibt natürlich in Lindewerra auch immer noch einen Stockmacher, der das betreibt, der auch weiterhin als Lingewerrscher Stockmacher da Stöcke verkauft. Und das ist auch gut so. Es gibt noch eine produzierende Firma in Nordrhein-Westfalen, die stellen höhenverstellbare Stöcke aus Aluminium her. Die haben aber das Hauptaugenmerk auf der Produktion von diesen Unterarm-G-Stützen, also im Volksmund Krücken genannt.
Krücken, ja.
Ne? Also das sind so in Deutschland produzentenmäßig so die Wettbewerber, die wir haben. Dann gibt es natürlich so Großhändler, die sich aus Fernost bedienen, billig Stöcke hierher importieren und das am Markt verteilen. Das gibt es auch. Und, aber das ist, sind halt diese Probleme, mit denen man sich so rumschlagen muss. Dann gibt es halt in Spanien noch einen, der Stöcke produziert. Es gibt in Italien noch jemanden, in Frankreich. In England gibt es noch einen, aber das ist alles so, die machen so hauptsächlich, machen die bei sich in ihren Ländern da so rum. Und lassen uns ja am deutschen Markt zum Glück ein bisschen in Ruhe.
Nun denkt man ja immer, heutzutage ist alles automatisiert. Vorne Holz rein, hinten Stock raus. Mhm. Wie groß ist denn der Anteil an Handarbeit jetzt bei euch? Kannst du das so ungefähr einschätzen?
Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, 80%.
Oh.
Also bei uns finden immer noch Maschinen Einsatz, die teilweise fast 100 Jahre alt sind, die noch mit Transmissionsantrieben laufen. Das sind so Spezialmaschinen, die uns halt von den Billigimporten aus Fernost einfach absetzen. Und weswegen die englische Schirmmacherei noch zu uns kommt und sagt, pass auf, ich will genau von dir die Schirmstöcke haben.
Bei Schirmen, da hatte ich vorhin noch eine Frage, bin ich gar nicht zugekommen. Unter dem Stichwort Produkte, Produktvielfalt hat man gesagt, Schirme, drei verschiedene Sorten, drei verschiedene Internetseiten. Und da gibt es zum Beispiel 2-in-1, also 2-in-1, was heißt denn das?
Ich erinnere mich da immer gerne an die Messen, auf die ich jedes Jahr fahre. Wenn dann Leute kommen, ja, Stützschirme, schön und gut, aber was machst du denn, wenn es regnet? Dann kannst du dich ja, da musst du dich ja entscheiden, entweder wirst du nass, kannst den Regenschirm nicht benutzen, oder du humpelst halt rum wie Quasimodo, weil du den Stock nicht benutzen kannst und wirst halt nicht nass. So, dann sage ich halt immer, ja, dann pass auf, dann kannst du Folgendes machen, dann gehst du hin und nimmst den Stock hier oder den Schirm hier. Das ist 2-in-1, bedeutet im Endeffekt Folgendes, dass du aus dem Schirm einen Stock rausziehen kannst und hast dann im Prinzip in der einen Hand deinen Regenschirm und in der anderen Hand deinen Stützstock.
Ah.
Also das sind im Prinzip deswegen 2-in-1, weil Schirm und Stock in einem Produkt vereint. Das sind diese Produkte, die wir da drunter laufen lassen.
Genau. Ich dachte, dass aus einem Schirm zwei werden für zwei Personen oder so. Das war so meine laienhafte Vorstellung. Also Heiko, du merkst, wir können hier eine Menge lernen, oder?
Deswegen machen wir das ja auch ein Stück weit, weil wir wollen ja auch ein bisschen von
es geht profitieren. Also gar nicht um die Gäste, oder?
Das hast du jetzt gesagt, aber wir wollen ja unseren Spaß haben. Wenn man so eine lange, also wann war Gründungsjahr?
1868.
1868. Hat man natürlich auch das ein oder andere, ne? Also Zäsuren mit dem Krieg, beziehungsweise Krieg war das eine Problem, dann aber das System hier im Osten, so dass ja Opa, Uropa und Familie geflohen sind. Und letztes Jahr war es wieder soweit. Und da hat man festgestellt, dass auch so schöne Holzstücke eine Eigenschaft haben, die ja auch nachteilig sein kann. Die brennen verdammt gut.
Leider ja.
Und ich denke mal, ich darf verraten, dass wir zusammenarbeiten. Wir machen bei euch die IT. Und wir haben festgestellt, irgendwie ist Firma Gastrock seit einer geraumen Zeit nicht erreichbar. Irgendwas stimmt heute nicht. Das war der 30. April im letzten Jahr. Und dann haben wir versucht anzurufen, ging auch keiner ans Telefon. Kein Mu, kein Meh, irgendwie waren die wie von der Bildfläche verschwunden, zumindest was die Erreichbarkeit anbetraf. Dann haben wir deine Mama angerufen und hat sie gesagt, da können sie keinen erreichen, wir brennen. Mhm. Nachmittags haben wir dann telefoniert und hast mir gesagt, hier kriegt alles einen verdammt warmen Arsch. Und erzähl mal.
Ja, also hast ja schon angedeutet, am 30. April letzten Jahres hat es bei uns schwer gebrannt in Walhausen in der im Produktionsstandort. Da war ein Funke, entweder aus der Produktion oder aus der Filteranlage, der Absauganlage. Irgendwo kam da auf jeden Fall ein Funke her. Es gab einen Defekt. Durch den Defekt hervorgerufen gab es eine Staubexplosion im Spänefilter und damit einhergehend dann ein Feuer unter unsere Dachkonstruktion, das Lager und Versand oder Vertriebs, ja, das hat sich ausgebreitet ins Lager hinein und auf einmal stand dann die ganze Bude lichterloh in Flammen und wir konnten nichts machen außer zugucken. Dann kam eine Feuerwehr nach der nächsten und es ist trotzdem nichts passiert. Es hat immer noch lichterloh gebrannt. Am Ende waren es halt über 200 Einsatzkräfte, über 40 Feuerwehren, die im Einsatz waren. Also da möchte ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Das haben wir ja dieses Jahr schon einmal gemacht, indem wir ein kleines Fest organisiert haben.
Zum Jahrestag.
Genau, zum Jahrestag. haben ein kleines Fest organisiert, um den Feuerwehren Danke zu sagen. Das ist auch sehr gut angenommen worden und da haben wir uns auch gefreut, dass so viele Feuerwehren hier aus dem Eichsfeld besonders da waren. Genau, und das hat jetzt halt dafür gesorgt, dass wir den gesamten Bereich abreißen mussten. Also dass wir sprechen jetzt hier vom Lager im ersten Stockwerk und von der Produktion im Erdgeschoss. Das sind das ist eine Produktionshalle gewesen. Die ist 40 mal 20 Meter groß, also nur mal so, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können. Die haben wir komplett abreißen lassen im Verlauf des letzten Jahres und haben dann Anfang diesen Jahres angefangen, den ganzen Laden wieder neu aufzubauen. Und das hat natürlich am Anfang viel Kraft gekostet, und darüber hinwegzukommen, das im Kopf neu zu sortieren, wo die ganze Geschichte mal hingehen soll, auch gerade mit dem Hintergrund wissen, was während Corona passiert ist. Wir sind ja nie davor gefeit, dass sowas wieder passieren konnte, die ganzen Unsicherheiten und alles, was damit zusammenhängt für die Zukunft. Aber wir haben mit der Familie, also mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben dann in den fortfolgenden Tagen zusammengesessen und haben überlegt, was wir machen. Und meine Schwester und ich, wir haben dann gesagt, naja, wenn ihr es nicht für uns machen wollt, für wen denn dann? Ja, und dann haben wir halt entschlossen, dass wir dann wieder aufbauen und haben dann unseren Mitarbeitern gesagt, pass auf Leute, das funktioniert jetzt nur, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, wenn wir hier Gas geben und das ganze Ding innerhalb kürzester Zeit wieder schnellstmöglich auf die alte Bahn zurückbringen. Und das hat mit ein paar Verzögerungen hier und da natürlich auch ganz gut funktioniert. Also wir sind jetzt wieder so weit, dass das Erdgeschoss wieder erkennbar ist und dass wir das ganze Schiff wieder in eine richtige Richtung manövrieren gerade.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die ältesten Maschinen es gut überstanden haben.
Richtig, das waren tatsächlich die Maschinen, von denen ich eben gesprochen habe, die teilweise 80, 90 Jahre alt sind. Die haben in dem mit Brand- und Löschwasserbeaufschlagbereich gestanden. Die sind dann im Nachgang, nach dem Löschen, sind die dann aus dem teilweise einsturzgefährdeten Bereich gerettet worden, sind dann gereinigt worden, instand gesetzt worden und finden jetzt in unserer provisorischen Werkstatt wieder Einsatz.
Und da seid ihr quasi mit der Produktion dann in den Standort Oberrieden dann eingezogen oder habt ihr noch andere Hallen irgendwo?
Jein, also wir sind mit dem gesamten Büro und mit unserem Versand im Prinzip nach Oberrieden in die Firma gezogen, die dann Anfang der 60er Jahre von meinem Großvater aufgebaut wurde, und hatten dann glücklicherweise in den anderen Betriebsbereichen in Walhausen, die stehen geblieben sind, ausreichend Platz, um genügend Raum zur Verfügung zu stellen, dass diese ganzen Maschinen, die benötigt wurden, um den provisorischen Betrieb aufrechtzuerhalten, da reingepasst haben. Und wir haben jetzt natürlich ein riesengroßes Platzproblem und unsere Teilfertigprodukte stapeln sich übereinander und nebeneinander und man kommt echt schlecht durch. Aber wir hoffen ja, dass das mittlerweile so ein Ding dass es dann halt ein vorübergehender Zustand ist und dass wir dann alsbald mit unserer Produktion wieder ganz normal weitermachen können.
Ja, da pendelst du sozusagen immer zwischen Hessen und Thüringen oder Eichsfeld. Wir sind ja im Eichsfeld. Also zwischen Hessen und Eichsfeld. Fühlst du dich jetzt mehr als Hesse oder mehr als Eichsfelder?
Ich muss sagen, ich fühle mich wie ein Kind von beiden. Also auf der einen Seite, der eine Teil meiner Großeltern kommt ja, wie gesagt, aus Lindewerra, und der andere Teil kommt aus Kleinfach, was ein kleiner Ort bei Bad Soden-Allendorf ist. Und ich bin halt dazwischen aufgewachsen. Also es gibt kein richtig und falsch. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Also ich habe auch eine ganze Zeit lang in Lindewerra mal gewohnt und ich habe dann meine ganze Zeit, also jetzt mittlerweile wohne ich auch wieder in Oberrieden, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt als Hesse oder als Eichsfelder definiere, sondern ich bin halt einfach irgendwie einer von dazwischen.
Okay. Was uns natürlich interessiert, das Eichsfeld-Lied kennst du aber schon. Oder kannst du schon singen?
Singen kann ich es tatsächlich. Ich kenne es, ich kann es aber nicht singen.
Nicht ganz textfecht.
Richtig, ich bin nicht textsicher, richtig.
Und steuerst du ab Blatt? Und das müssen wir erklären. Also, redest du auch Eichsfelder Platt Deutsch?
Ich habe von meiner Oma teilweise so ein paar Sachen gelernt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich es fließend spreche.
Ist ehrlich gesagt für mich auch meine erste Fremdsprache gewesen. Also meine Großeltern haben es gesprochen, aber meine Eltern haben es mit mir nicht gesprochen. Und so habe ich das so ein bisschen adaptiert.
Ja. Aber ich meine, man hört ja nicht in Hessen bei dir raus, oder?
Deswegen, also wenn ich in Deutschland unterwegs bin, mir wird ja immer unterstellt, dass ich in Anführungszeichen Ossi bin.
Empfinden wir jetzt in diesem Moment ja als Kompliment.
Ja, genau, genau.
Jo, wenn der wenn der Markt sich so darstellt, wie du so beschrieben hast, und ihr schon einige Firmen übernommen habt, hat bei euch schon mal jemand an der Tür geklopft und hat gesagt, ja, Gastrock, euch würden wir gern übernehmen. So, ruft mal eine Zahl auf und
es gibt natürlich immer mal jemanden von irgendwelchen Holdings oder Groups, die dann mal irgendwie so eine ominöse E-Mail schreiben, wenn sie Interesse haben, dann rufen sie doch mal an. Und mein Vater und ich, wir haben spaßhalber dann immer schon mal so ein Telefonat geführt. Aber also so richtig den richtig tiefen Gedanken, das Unternehmen abzugeben, hatten wir nie. Okay. Also klar gab es jetzt in der Zeit, wo das mit dem Brand so akut war, gab es dann immer mal die Überlegung, zieht man jetzt hier einen Schlussstrich, macht man es weiter? Aber im Endeffekt haben wir gesagt, nee, komm. Also das ist nicht unsere Einstellung, unsere Mentalität. Also man kennt uns als Familie Gastrock nicht als die Leute, die den Kopf hängen lassen und sagen, komm, nach mir die Sintflut. Nee, also gerade mein Vater ist halt dafür bekannt, dass er mit dem Kopf durch die Wand geht und alles umreißt und alles möglich macht. Und das war dann halt am Ende unser Anspruch, das Ding.
Ich war ja am 30. April war das, 1. Mai. Bin ich mit dem Moped vorbeigefahren, weil es hat mir keine Ruhe gelassen. Da raucht es noch aus den Trümmern. Und am 2. Mai war ich dann bei euch und dein Papa stand vorm Firmenschild, zeigte auf das Gründungsjahr 1868 und hatte zu mir gesagt, so, und das ist mein Anspruch. Ich baue das Ding, das ist eine Verpflichtung, diese Jahreszahl. Und so ein blöder Brand kann uns nicht zurückhalten. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben mache. So kann man Papa auch beschreiben.
Genau, so kann man ihn eigentlich ganz gut beschreiben, richtig.
Also es ist schon Familie, muss man sagen. Ne? Also Familientradition. Und wenn ich die Internetseite so sehe, waren es ja bettelarme Leute früher, oder? Wenn man das Titelbild da so sieht, wie die so armselig da sitzen, ich sag das mal, vor dieser fast Karte und dort irgendwelche Hölzer in der Hand hatten, muss sagen, das kann nicht viel eingebracht haben damals, oder?
Klar, das war, also wie ich es dann schon mal gesagt habe, das waren Schweinehirten und Bauern, also Landwirte. Die hatten damals nicht viel, die waren froh, dass sie ein, zwei Schweine im Stall stehen hatten, die sie dann im Herbst schlachten konnten, dass dann genug Wurst dann da war, dass sie durch den Winter gekommen sind, und das Stockgeschäft hat sich dann natürlich insofern angeboten damals, dass man sich 2-3 Mark dazu verdienen konnte und dass man dann halt auch mal so ein paar Annehmlichkeiten, also meine, wir reden hier von Mitte des 19. Jahrhunderts, was man da halt von Annehmlichkeiten oder wo man da halt von Annehmlichkeiten reden kann, aber auch wenn es dann halt nur mal ein Ballenstoff war oder sowas. Ja. Na, das hat sich damit dann natürlich schon gelohnt.
Aber die Jungs auf dem Bild machten auch irgendwie einen zufriedenen Eindruck.
Ja, nicht alle, aber also wer das vielleicht mal sehen will, sagt doch mal eure Internetadresse.
Genau, also das ist alles zu sehen auf unserer Webseite www.gastrock.de. Da ist auch ein kleines Image-Video, wen es interessiert. Und natürlich, vielleicht ist jetzt der ein oder andere ja auf den Trichter gekommen, boah, jetzt muss ich aber mit den Oldschool-Dingern doch mal wandern gehen. Also, kann man dann da kaufen?
Das erinnert mich immer an meinen Opa, der war auch ein sehr geschäftstüchtiger Mensch. Zuerst hat er Milch verkauft und dann ist er irgendwann mal nach Lenterode gefahren und da hat irgendjemand rumexperimentiert und hat aus Milch Eis gemacht und da fiel meinem Opa auf, ha, wenn ich nicht die Milch verkaufe, sondern das Eis verkaufe, dann ist die Marge noch viel höher. Und so ist er zum Eisverkäufer geworden und das gibt's heute noch in Uder. Beste Eis im Eichsfeld. Jo. Das war jetzt der Werbeblock.
Das war der Werbeblock. Genau.
Diese Folge wird gesponsert von.
Ja, ich war mal, oder bin ja öfter mal bei euch und war auch im Keller in Oberrieden. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich verkehrt. Jetzt bin ich in irgendwo einem anderen Bereich. Also hier bin ich in der Gastronomie. Also ihr habt so eine wunderschöne Kellerbar.
Ach ja, da bist du lang gestolpert.
Wo ich gedacht, also mein lieber Mann, ist das nicht die Betriebskantine?
Das ist nicht die Betriebskantine, das ist tatsächlich so ein bisschen Privatbereich meiner Eltern. Wir sind damals, ja, das war kurz vor der Konfirmation meiner Schwester, sind wir in die Verlegenheit gekommen und haben die Innenausstattung unseres verschiedenen Gastbetriebs im Ort kaufen zu können. Und das hat mein Vater dann gemacht und hat dann gesagt, also da ist Tradition, an dieser Theke ist so viel passiert, die kann nicht einfach so bei irgendwem landen, die muss bei mir im Keller landen. Und genau so ist es dann auch gekommen, die Kneipeneinrichtung ist zu uns gewandert, wir haben die bei uns unten im Keller eingebaut und haben dann am Ende die Konfirmation von meiner Schwester da unten drinnen gefeiert. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Betriebsschulungen oder sowas sind, also die Sicherheit, die jährliche Sicherheitsunterweisung, Staplerunterweisung und, was da anfällt, das machen wir zum größten Teil dann tatsächlich unten drin.
Das ist sehr gemütlich dort.
Also ich,
da gibt es aber keinen Alkohol.
Da unten drin oder während der Veranstaltung?
Sowohl als auch. Während der Veranstaltung mit den Mitarbeitern nicht.
Mit dem Stapler.
Aber also da drinnen gibt es tatsächlich auch dann und wann mal was zu trinken.
Eignet sich auch für Betriebsfeste.
Unter anderem, ja. Aber das ist dann doch eher, das wird dann privater genutzt noch tatsächlich.
Also ich habe jetzt gehört, die Konfirmation deiner Schwester. Also seid ihr evangelisch?
Richtig. Ne, alles, im Prinzip ist ja alles ab, ich glaube, ab Vatterode wird ja das Rest Eichsfeld ist ja dann evangelisch.
Nicht alle. Also Vatterode, das erste Gehöft vorne, der wird ja auch der Hesse genannt, glaube ich. Hinter dem Bach da.
Ja,
das ist der Hesse und dahinter kommen die Eichsfelder.
Okay.
Ja. Genau, und dann ab Dietzenrode, glaube ich, Dietzenrode, Wahlhausen, Lindewerra, das ist dann ja evangelisch.
Alles, was so unter dem Einfluss der Hansteiner
richtig, genau.
Stand, ja.
Ja, ja. Da werden wir noch ein bisschen was zu hören mit den anderen Gästen, die wir hier haben. Zu evangelisch und katholisch. Deshalb wollte ich mal so ein bisschen abheben da drauf.
Peter, was hast du für Hobbys?
Ja.
Ich glaube, es gibt mindestens zwei.
Es gibt mindestens zwei, also
drei. Als allererstes so wahrscheinlich wie bei uns auch die Familie.
Ne, das ist ja kein Hobby. Das ist ja sowieso das, wofür man im Prinzip lebt.
Ja.
Ne, also jetzt gerade als junger.
Ach, schade, dass meine Frau nicht da ist.
Nein, aber jetzt mal, also ganz im Ernst, also das ist ja im Prinzip das, auch gerade jetzt als junger Familienvater ist das ja gut zu sagen, dafür steht man morgens auf und geht los und macht das ja alles, einfach nur, damit es der Familie gut geht. Ja, und also das dann als Hobby zu bezeichnen, weiß ich jetzt, also ich würde das als ganz normale Verpflichtung ansehen, also das der Familie, das ist halt so das, wofür man am Ende lebt. Ne?
Aber da gibt es ja auch noch Spaß.
Und dann gibt es auch noch Spaß. Nein. Also ich engagiere mich ehrenamtlich für die Feuerwehr bei mir im Ort. Bin da in einer aktiven Einsatzabteilung. Gehe dann und wann mal auf den Hochsitz zur Jagd. Wir haben bei uns am Haus oder beziehungsweise bei uns am Ort das Jagdrevier gepachtet mit der Familie. Und verarbeiten auch das, was wir schießen, zum größten Teil. Also nicht nur so im klassischen Bratenmäßig, sondern wir machen dann auch ab und zu mal so ein bisschen Bratwurst und die rote Wurst, wie sie hier im Eichsfeld ja auch so berühmt berüchtigt ist. Genau, und also das ist dann so eins der Sachen, die ich dann auch gerne mache. Und früher bin ich tatsächlich auch noch mit einer Band aktiv gewesen. Aber das hat sich jetzt aufgrund der anderen Dinge so ein bisschen leider aus meinem Aktivitätenbereich rausdividiert.
Da gab es eine Verschiebung Richtung Familie,
muss man dann Prioritäten setzen.
Also Loriot hat das, glaube ich, gesagt, ne? Man geht auf den Bock, ne? Wenn man dann einen Rehbock schießen will oder so.
Genau.
Ja. Und Lieblingsmusik, du hast gesagt, du hast Musik gemacht. Was war da so dein Stil? Eher die klassische Musik?
Schlager?
Also mal davon abgesehen, dass ich eigentlich jeden Musikstil irgendwo gut finde. Also mein Herz schlägt für Hardrock und Metalmusik. Also das ist jetzt so das, wo ich sagen muss, alles andere kann einpacken. Die echten Klänge sind die harten Klänge und das Handgemachte. Das ist meine Musik. Der Volker und kramt da hinten rum.
Ja, das ist, Musik ist immer das Stichwort, weil er hat, wie du hier siehst, einen riesen Fundus an
Platten.
Schallplatten und
oh, Roger Whittaker sehe ich jetzt.
Ja, genau. Ja, oder Esther Oferim ist da drüben noch, genau. Und ich verschenke immer gerne eine Platte, muss ich sagen. Oh. Die müssen ja auch mal weg hier, sagt meine Frau. Und was hat nun was mit Stöcken zu tun? Wandern. Und du hast gesagt, du singst auch gern. Deshalb haben wir dir hier eine Platte von Herbert Roth. Dem Rennsteig entlang, Herbert Roth mit seiner Instrumentalgruppe. Hast du einen Plattenspieler zu Hause?
Ich hatte sowieso vor, einen anzuschaffen.
Dann ist das aber Motivation.
Weil genug. Ich weiß ganz genau, meine Frau wird mich ermorden, wenn ich sage, ich werde jetzt einen anschaffen, aber
hier ist natürlich auch das Rennsteiglied, glaube ich, mit drauf. Nee, glaube ich nicht. Ist egal, ich schenke sie dir trotzdem. Auch die muss weg.
Ja, vielen Dank, Volker.
Peter, über was kannst du lachen? Oder gibt es Dinge, wo du nicht drüber lachen kannst? Was macht dich fröhlich?
Ich kann prinzipiell über alles lachen.
So habe ich dich auch kennengelernt.
Es gibt weniges, wo ich nicht drüber lachen kann. Aber also so grundsätzlich muss man das erst finden, worüber ich nicht lachen kann.
Ja, da ergibt sich natürlich gleich sofort die zweite Frage. Worüber würdest du auf keinen Fall lachen wollen?
Ja, also über die ernsten Dinge des Lebens. Also spätestens, wenn es um verschiedene Menschen geht oder sowas, da hört der Spaß irgendwann auf. Man kann über alles Scherze machen, aber nicht über den Verlust von irgendwelchen geliebten Menschen.
Tja, das
ist, jetzt habe ich euch sprachlos
gemacht. Ja, das haben wir ein bisschen. Das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Also bei jedem Interviewpartner, da gibt es immer so einen Punkt, wo wir sagen, ja, ein bisschen.
Da haben wir nicht mit gerechnet. Das war jetzt
Pippi in den Augen, ja. Muss ich sagen.
Was sind deine Zukunftspläne? So mit der Firma und persönlich, was so deine Vision, will ich jetzt nicht sagen, aber was so dein,
genau,
wenn du jetzt so die nächsten 10 Jahre schaust.
Ja, also zumindest will ich in 10 Jahren unsere Firma noch am Markt sehen. Also das ist jetzt so eins meiner großen Ziele, dass jetzt nicht irgendwie gesagt wird, boah, naja, Vater hört auf eventuell und nee, jetzt habe ich selber keinen Bock mehr, komm, ich verkaufe den ganzen Bums. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, sondern ich will das gerne weiterbringen. Ich meine, die allseits bekannten Problematiken mit Fachkräftemangel etc., die sind ja allgegenwärtig. Und auch wir haben viele Leute bei uns arbeiten, die weit über 50 und in die 60 rein sind, wo wir zukünftig große Probleme kriegen werden, diese Löcher zu stopfen, weil da auch ein riesengroßer Fundus an Know-how verloren geht. Also wir haben viele Leute bei uns arbeiten, die sind gar nicht ersetzbar. Dadurch, dass die halt eine Arbeit machen, die die wenigsten Menschen auf dieser Welt können. Also wir arbeiten bei uns mit echten Profis. Mhm. Und diese Problematik verfolgt uns halt auch schon seit mehreren Jahren. Und das ist das, wo ich halt tatsächlich auch so ein bisschen Angst vor habe in der Zukunft. Und ich hoffe halt, dass ich das mit meiner Schwester zusammen irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eine Reihe kriege, dass wir dieses Problem der Fachkräfte in den Griff kriegen, dass wir auch weiterhin ein Produkt verkaufen können, was made in Germany ist, was im Eichsfeld produziert wird und ja, dass ich im Endeffekt sagen kann, yo, ich bin nicht der Gastrock, unter dem Gastrockstöcke da kaputt gegangen ist.
Und persönlich, deine Ziele?
Persönlich meine Ziele?
5 Kinder?
Gottes Willen. Ein Kind ist schon komplett heftig. Also ich kann.
Du kannst es rauslassen jetzt. Deine Wünsche an deine Frau.
Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich bleib bei einem. Unser großer Wunsch war, dass wir noch ein zweites dazu bekommen irgendwann mal und dass wir halt unsere Familie so als solches dann entwickeln. Das ist so quasi für mich persönlich so mein Wunsch.
Und am liebsten natürlich ein Pärchen. Ne? Also das erste Kind ist jetzt ein Junge.
Ist ein kleiner Junge, genau. Junge,
super. Und heißt, darf man das sagen?
Heißt Henning.
Henning.
Können wir ruhig so sagen. Ist auch ein waschechter Eichsfelder, ist nämlich in Heiligenstadt geboren.
Da.
So super. Muss es sein. So muss das sein. Ja.
Ja, lieber Peter, man hat immer so eine Vorstellung, aber dass wir so schön ins Plaudern kommen und ich wusste schon viel über euch, aber heute ist nochmal, also der Horizont, also mein Horizont sehr erweitert worden. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du hier warst. Wir werden gleich unseren Abspann starten. Nimm ganz liebe Grüße nach Wallhausen, nach Oberrieden. Grüß mir die Familie.
Das werde ich machen.
Und den kleinen Henning vor
allem. Und den kleinen Henning. Fall. Und ich denke mal.
Einen Aufruf müssen wir natürlich immer machen bei jeder Podcast-Sendung. Falls jemand hier draußen im World Wide Web uns hört und sagt, mein Opa, mein Onkel, meine Tante, die müsstet ihr auch mal da bei euch auf den heißen Stuhl setzen. Die hat so viel zu erzählen. Dann meldet euch gern bei uns. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die heißt
post@grimsbrüder.de.
Und Brüder mit UE.
Ah, danke, gut. Peter. Peter, komm gut nach Hause.
Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Herzlichen Dank.
Wenn wir es noch machen in 10 Jahren, dann machen wir nochmal einen Podcast mit dir und dann.
Sehr gerne.
Das, was du uns heute gesagt hast, und das vergleichen wir dann mal.
Und wunderbar. Schöne Grüße in die Welt hinaus, hier aus Heilbad Heiligenstadt.